Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Der Klimaschutz ist das politische Top-Thema in diesen Tagen, auch in Frankreich. Wir berichten gleich darüber, wie grün sich französische Parteien und Politiker inzwischen aufstellen, denn das war lange nicht so. Wir schauen auch nach Rumänien und auf die sehr gemischten Reaktionen dort. Die ehemalige rumänische Korruptionsermittlerin Laura Kövesi zur Chefin der neuen EU-Staatsanwaltschaft zu machen. In unserer Reihe über Österreich vor den Wahlen geht es um ein Projekt, das die österreichische Gesellschaft gerechter machen möchte und den Einfluss von reichen und mächtigen Personen zurückdrängen will. Bundesweit werden heute tausende Schüler und Erwachsene erwartet zum globalen Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung. Die Bundesregierung will im Laufe des Tages und nach langen nächtlichen Verhandlungen ihre Klimaschutzstrategie öffentlich vorstellen. Dieser Freitag, dieser 20. September, könnte also der Tag der großen politischen Symbolik werden. Auch in Frankreich wird für mehr Klimaschutz protestiert. Und die Französinnen und Franzosen haben schon bei den letzten Europawahlen klargemacht, dass für sie eine ökologische Politik immer wichtiger wird. Die Grünen konnten stark zulegen, nach vielen schwachen Jahren. Und auch die anderen großen Parteien haben sich inzwischen einen grünen Anstrich verpasst. Anke Schäfer über das Thema Ökologie in der französischen Politik.
In den vergangenen Jahren waren die Grünen in Frankreich nur noch eine ganz kleine Partei. Intern zerstritten und zusätzlich zerrieben durch die Zusammenarbeit mit der Opposition, in der die Sozialisten immer die Oberhand hatten. Oft auch auf verlorenem Posten, weil in Politik und Verwaltung in Frankreich die Sensibilität für ökologische Themen fehlte. 2017 bekamen sie bei der Parlamentswahl in Frankreich nur knapp 3% im ersten und nur noch gut 0% im zweiten Wahlgang. Doch jetzt sind die Grünen wieder im Aufwind, seit das Thema Umwelt- und Klimaschutz auch in Frankreich ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Davon profitierte der Spitzenkandidat der französischen Grünen der Partei Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, bei den Europawahlen im Mai. Er gewann gut 13% mit seiner Partei. Und jetzt sieht er sich als dritte Kraft im Machtkampf zwischen Präsident Emmanuel Macron und der Herausforderin von der extremen Rechten Marine Le Pen. Eine Haltung, die für die Grünen in Frankreich nicht selbstverständlich ist. Bei France Info sagte Jadot:
Et oui, nous voulons conquérir le pouvoir, pas pour l'occuper.
Ja, wir wollen an die Macht. Nicht um sie zu erobern, sondern um sie zu nutzen, um konkrete Lösungen für Probleme zu finden und um die Franzosen wieder zu einen. Sozial, geografisch und politisch ist das Land gespalten. Das Wichtigste ist, mit all jenen zu sprechen, die die Ökologie in den Mittelpunkt stellen wollen.
Avec tous ceux qui veulent mettre l'écologie au cœur du paysage politique.
Während Yannick Jadot die französischen Grünen also jetzt regierungsfähig machen will, gehen auch die Schüler und die jungen Erwachsenen für den Klimaschutz hierzulande auf die Straße. Die Fridays for Future-Bewegung ist zwar nicht so stark wie in Deutschland, aber es gibt sie. Und auch an diesem Freitag werden die Menschen demonstrieren. Präsident Emmanuel Macron, zu Anfang seiner Amtszeit nicht unbedingt als Grün bekannt, bemüht sich, auf den Zug aufzuspringen. Im August sagte er:
C'est vrai que le mouvement de la jeunesse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et qui continue.
Die Bewegung der Jugendlichen hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich hatte so meine Überzeugungen, aber ich habe mich tiefgreifend geändert in den vergangenen Monaten. Ich habe viel gelesen und gelernt und wir müssen uns alle um eine Antwort bemühen. Die genannten Überzeugungen dürften dieselben gewesen sein wie die des Premierministers Edouard Philippe, der im Juni zugegeben hatte, er habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass der Kampf für das Klima genauso wichtig sei wie der Kampf für mehr Arbeitsplätze. Selbst Marine Le Pen, Parteichefin des rechtsextremen Rassemblement National, hat für sich das Thema Ökologie entdeckt. Sie wünscht sich eine sogenannte ökologische Zivilisation. Eine ökologische Zivilisation, das ist eine Zivilisation, die den Lebensraum unserer Mitbürger schützt, indem man ihnen erlaubt, von ihrer Arbeit zu leben. Die ökologische Zivilisation erreichen wir über den Lokalismus, die Rückkehr also zum Lokalen. Und das, indem wir die Hoheit über unsere Grenzen wiederherstellen. Wir erreichen sie, indem wir den Wahnsinn des freien Warenaustausches beenden, der dazu führt, dass wir an einem Ort des Planeten Waren konsumieren, die wir zwar dort hätten produzieren können, die aber am anderen Ende der Welt hergestellt worden sind. Dieser neue Kurs von Marine Le Pen stößt auf Widerstand. Die Parteisprecherin der französischen Grünen, Sandra Regol, hat Marine Le Pen vorgeworfen, sie spiele nur mit Worten. Mit echtem Interesse an der Umwelt habe das wenig zu tun. Aber auch Emmanuel Macron muss sich an seinen Taten messen lassen. Er gab, als US-Präsident Donald Trump 2017 aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausstieg, die Parole aus »Make our planet great again«. Und er kündigte an, die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen ernst zu nehmen. Zum Beispiel sollen in Frankreich bis 2040 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden und bis 2021 sollen die Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Doch noch ist nichts entschieden und der hohe Klimarat, den Macron eingesetzt hat, mahnt, es sei noch viel zu tun. Die Politik zum Schutz des Klimas müsse ab sofort verstärkt werden.
Die französische Politik stellt sich grün auf. Anke Schäfer berichtete aus Paris. Die rumänische Regierung hat viel versucht, um zu verhindern, dass Laura Kövesi Chefin der geplanten europäischen Staatsanwaltschaft wird. Genützt hat es nichts. Die Rumänin Kövesi soll die Leitung der Behörde übernehmen, die ab Ende kommenden Jahres Straftaten mit Bezug zu EU-Geldern untersuchen soll. Eine Mehrheit der 22 beteiligten Mitgliedstaaten sprach sich gestern für sie aus. Denn die Juristin wird allseits als Kämpferin gegen Korruption und Betrug geschätzt. Nur eben in der rumänischen Regierung nicht. Denn Kövesi ist mit ihren Ermittlungen im Land vielen Politikern auf die Füße getreten. Sie hat unter anderem zur Verurteilung von Liviu Dragnea beigetragen, dem mächtigen Ex-Chef der Sozialdemokraten. Über die rumänischen Reaktionen auf Kövesis Ernennung berichtet Clemens Fehrenkotte.
Jubel bei den Oppositionsparteien und Mitgliedern der Zivilgesellschaft, Lob vom Staatspräsidenten, Missmut im Regierungslager. Die Reaktionen in Rumänien auf die bevorstehende Ernennung Laura Kövesis zur ersten EU-Chefanklägerin spiegeln die innenpolitisch zerrissene Lage im Lande wider. Dass sie sich gegen den erbitterten Widerstand der rumänischen Regierung in Brüssel habe durchsetzen können, bezeichnete Laura Kövesi gegenüber dem Radiosender Europa FM als einen, Zitat, schönen Tag für die rumänische Justiz und Gesellschaft. Ich hoffe, dass diese Ernennung für alle rumänischen Staatsanwälte und Richter einen Ansporn darstellt, das, was so gut begonnen wurde in der Justiz, auch weiterhin fortzusetzen, und beziehe mich ganz besonders auf die Korruptionsbekämpfung. Ich hoffe, dass Sie sich dadurch ermutigt fühlen, die Justiz auch weiterhin zu verteidigen und dem Druck und den Belästigungen, dann, wenn sie stattfinden, Widerstand zu leisten. Ich denke, dass diese Anerkennung, sobald sie auch offiziell bestätigt wird, ein Zeichen dafür setzen wird, dass trotz aller Widerstände Professionalität und Konsequenz die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg sind. Laura Kövesi war im Sommer des letzten Jahres von den regierenden Sozialdemokraten und ihrem damaligen kleineren Koalitionspartner ALDE aus ihrem Amt als Chefin der Antikorruptionsbehörde gedrängt und abgesetzt worden. Damit hoffte die Regierung, die im eigenen Land sowie im Ausland angesehene Juristin auf Dauer kaltzustellen, um gleichzeitig mit der systematischen Einschränkung und Behinderung der Rechte von Staatsanwälten und Richtern fortzufahren. Als Laura Kövesi im Februar dieses Jahres vom EU-Parlament für den Leitungsposten der neu eingerichteten EU-Staatsanwaltschaft vorgeschlagen wurde, setzte Rumäniens Ministerpräsidentin Dencile ihre Anstrengungen fort, Kövesi den Weg nach Brüssel zu versperren. unter fragwürdigen Umständen stellte im März die von der Bukarester Regierung unmittelbar zuvor ins Leben gerufene Sonderstaatsanwaltschaft für mögliche Strafvergehen von Richtern und Staatsanwälten gegen Kövesi Strafanzeigen und Disziplinarverfahren, ließ die ehemalige Antikorruptionschefin vorübergehend unter Polizeiaufsicht stellen und verhängte ausgerechnet am Tag ihrer Anhörung vor dem zuständigen EU-Ausschuss ein Ausreiseverbot gegen sie. Mir soll der Mund verboten werden, wie Laura Kövesi damals feststellte. Noch am Mittwochabend dieser Woche blieb Regierungschefin Dencili bei ihrem Nein. Ich unterstütze nicht und wir unterstützen dieses Mandat für Laura Koduta Kövesi nicht. Wir wollen dieses Mandat darum nicht unterstützen, weil in einem Fall, in dem es gewisse Anschuldigungen gibt, gewisse Verdächtigungen gegen eine Person, ganz gleich um welche Funktion oder Kandidatur es geht, diese Ungewissheiten müssen vor dem Amtsantritt geklärt werden. Rumäniens Oppositionsparteien sprachen nach der Entscheidung der EU-Botschafter für Kövesi von einem Sieg der Gerechtigkeit. Der Chef der nationalliberalen Partei, Ludovic Orban, hielt der Ministerpräsidentin vor, Kövesi von den eigenen Behörden, Zitat, nach Strich und Faden drangsaliert zu haben. Das sei eine Schande ohnegleichen. Dencili erklärte gegenüber Radio Free Europe, sie befürchte, dass Kövesis Ernennung letztlich dem, Zitat, Image des Landes schaden könne. Auf den Facebook-Seiten der Regierungschefin posteten Hunderte von Nutzern hingegen ausgelassen, gut gemacht, Laura, und herzlichen Glückwunsch, Laura, du hast es auch ohne die Unterstützung der Regierung geschafft.
Laura Kövesi soll Chefin der neuen EU-Staatsanwaltschaft werden. Das sorgt in Rumänien für Diskussionen. Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte war das. Es ist eine der Schlüsselszenen in dem Video, das im Mai die österreichische Regierung zu Fall brachte. Man sieht Heinz-Christian Strache, ehemaliger Vizekanzler und FPÖ-Chef, wie er einer vermeintlich reichen Russin Hoffnung macht auf staatliche Aufträge, falls die ihm zum Wahlsieg verhilft. Dieser Ausschnitt zeigt exemplarisch, welchen Einfluss reiche und mächtige Menschen auf die Politik haben können, wie die Interessen weniger durchgesetzt werden. Das soll sich in Österreich zukünftig ändern. Daran arbeiten einige Aktivisten, Wissenschaftler und Journalisten. Ihr Vorhaben heißt Projekt 360. Die Gruppe will Vorschläge entwickeln, zum Beispiel beim Thema Wohnen und Arbeiten, die der ganzen Gesellschaft dienen sollen. Die Interessen der Mehrheit sollen also in den Mittelpunkt rücken. Antonia Kreppel hat sich das Projekt 360 für uns angeschaut, einige Tage vor den nächsten österreichischen Parlamentswahlen.
Mitten im Raum steht ein langer Tisch mit vielen Bildschirmen. Nackte Glühbirnen hängen von der Sichtbetondecke. Die Wand ist aus rohem Ziegelstein. Eine Arbeitswerkstatt. Hier entsteht das Projekt 360, das dieser Tage online geht. Eine Denkfabrik mit eigenem Online-Medium, für alle Interessierten frei zugänglich, von Parteipolitik und Konzernlobbys unabhängig. Ein Think Tank, der eine zukunftsweisende Gegenöffentlichkeit schaffen will. Zu den rechten FPÖ-nahen Online-Medien, unzensuriert, Wochenblick und Info direkt. Das ambitionierte Ziel wörtlich: Durch fundierte Recherchen, aktuelle Analysen und neue Perspektiven wollen wir zur Entwicklung konstruktiver Lösungen für eine gerechte Gesellschaft beitragen. Der Berliner Andreas Bachmann gehört zum festen Team.
Dass wir aufzeigen, wie Sozialpolitik funktioniert, wie Wirtschaftspolitik betrieben wird, wie man da eingreifen kann, dass es halt für alle Leute gerecht zugeht. Da gibt es viel zu tun. Da ist Potenzial.
Das Gründungsduo des Projekts sitzt bei einer Arbeitsbesprechung im geschützten Innenhof des Büros. Die Wiener Germanistin Barbara Blaha und der Linzer Wirtschaftswissenschaftler Leonhard Dobusch.
Eigentlich fehlt in der Debatte meistens die Perspektive jener, die politische Entscheidungen tagtäglich betreffen. Also jene Menschen, die ganz normale Leben führen, die keine Eigentumswohnung haben. Und gleichzeitig sind wir die ganze Zeit konfrontiert mit dem Mantra der Alternativlosigkeit. Aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, müssen wir den Sozialstaat kürzen, müssen wir mit den Löhnen runter, müssen wir länger arbeiten, müssen wir später in Pension. Und dem was entgegenzusetzen und zu sagen, Moment mal, so muss es nicht sein, auch wenn uns das vermeintlich unabhängige Experten und Expertinnen den ganzen Tag erzählen. Auf wissenschaftlicher Basis, fakten- und lösungsorientiert, das war eine Idee, die mich schon lange umgetrieben hat. Und sicher nicht zuletzt auch durch den Regierungswechsel, den wir hier in Österreich erlebt haben, war das so ein letzter Stein des Anstoßes, mir zu denken, ja, worauf soll man denn warten? Also irgendwer muss es ja mal versuchen.
Wie sieht das konkret aus? Leonhard Dobusch möchte sich als Universitätsprofessor für Organisation dafür einsetzen, unabhängige Studien in allgemeinverständlicher Form online zu stellen.
Als Sozialwissenschaftler an einer Universität bemerke ich, wie wissenschaftliche Theorien, wissenschaftliche Studien, wissenschaftliche Untersuchungen einen großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Aber da oftmals nicht unbedingt die sauberste Arbeit dann wirklich Gehör findet, sondern die vielleicht am besten aufbereitete, die am besten kommunizierte. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, dass es hier auch ein Projekt gibt, das versucht, auf einer unabhängigen Basis auch sich dieser Übersetzung von sozialwissenschaftlicher Forschung in allgemeinverständliche, konkrete Vorhaben, Projekte, Themen zu widmen.
Eine Brücke bauen zwischen Wissenschaft und öffentlichem Diskurs, in einem digitalen Medium eine kritische Masse erreichen. Daran arbeitet das Team mit vollem Einsatz. Barbara Blaha ist eine Kämpfernatur. Das hat sie bewiesen, als sie als einzige von 7 Kindern einer Arbeiterfamilie ein Studium durchgeboxt hat. Als sie, 23 Jahre jung, als Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft aus der SPÖ austrat. Aus Protest, weil die Partei die Studiengebühren nicht abschaffte. Zierlich und schwarz gekleidet sitzt die 35-Jährige in dem leicht verwilderten Hinterhof. Hier im 15. Wiener Gemeindebezirk mit den vielen türkischen Geschäften fühlt sie sich wohl.
Der 15. Bezirk ist der ärmste Bezirk Wiens. Aber das Spannende an dem Bezirk, und ich finde, deshalb sind wir hier auch genau richtig, gibt es schöne wissenschaftliche Untersuchungen zum 15. Bezirk, die sagen, das ist einer der wenigen Bezirke, die einen hohen Migrationsanteil haben, mit hohem Lohndruck zu kämpfen haben. Aber die Einstellung der Menschen neuen Leuten gegenüber, Migranten und Migrantinnen gegenüber, ist ganz offen und gar nicht ablehnend und abgrenzend. Und eine Frage der Wissenschaftlerinnen war, warum ist das so? Gerade hier im 15., wodurch die Verhältnisse, könnte man meinen, angespannt sind. Und eine These war, dass der 15. dadurch, dass die Bahnlinie mit dem Westbahnhof quer durch den Bezirk geht, nie eine Art geschlossene Bezirksidentität entwickelt hat. Irgendwie automatisch klar war, hier kommen neue Leute an und die gehören irgendwie dazu.
Stadtteilforschung, aber auch weit umgreifende politische Themen wie Klimakatastrophe als soziale Frage, Erbschaftssteuer, öffentliche Pflegeversicherung sollen in der Online-Denkfabrik vorgestellt und diskutiert werden. Nicht nur auf der Textebene, sondern auch mit Bildern und Videos.
Interviews, Videos mit Menschen, die das tatsächlich betrifft, diese politische Entscheidung, die möchte ich hören. Es ist ja ihr Leben, mit dem da umgegangen wird.
Und auch ganz konkrete politische Ideen sollen angestoßen werden.
Wenn ich zum Beispiel denke, dass die Schweden vor 2 Jahren mittlerweile schon die Mehrwertsteuer auf Reparaturen abgeschafft haben, ist nur ein winziges Schräubchen. Die wenigsten Leute wissen davon. Die Idee ist simpel. Ist es billiger, lasse ich es eher reparieren, als dass ich es wegschmeiße. Gleichzeitig schaffe ich dadurch Arbeitsplätze, weil Menschen können diese Dinge reparieren. Solche politischen Ideen bekannter zu machen, das wird auch unser Auftrag sein.
Unterstützt wird diese Agenda Du und Ich von vielen Privatpersonen mit kleinen und einigen großen Spenden. Ein idealistisches Projekt. Aber Barbara Blaha hat schon viel gestemmt.
Wenn mich meine Kinder, wenn sie erwachsen sind, mal fragen, was hast du gemacht, als in Österreich und weltweit die Dinge schlechter und schlimmer wurden, dann möchte ich nicht gern die Antwort geben müssen, noch ich habe in irgendeinem privatwirtschaftlichen Job ganz gut Geld verdient, sondern dann möchte ich zumindest antworten können, ich habe es versucht. Vielleicht ist es mir nicht gelungen, aber ich habe es wirklich versucht.
Österreichische Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen für eine gerechtere Gesellschaft. Ein Beitrag war das von Antonia Kreppel. Wie ist die politische Stimmung in Österreich nach der Ibiza-Affäre und kurz vor den nächsten Wahlen? Dieser Frage geht unsere Reportagereihe nach, die Sie morgen noch mal komplett hören können, wenn Sie mögen, um 11.05 Uhr in der Sendung Gesichter Europas hier im Deutschlandfunk. Das war's von Europa heute. Ich bin Frederik Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.